Hier ist
RNF,
der Retail News Flash Podcast über News aus dem Handel. Vorgestellt von Anna, Heidi und Wolfgang. Listen to us.
Super, hier sind wir wieder bei einer neuen Ausgabe unseres Retail News Flashs. Ich sitze hier heute im klimatisierten Wien. Es ist zwar nicht mehr ganz so heiß wie jetzt die letzten paar Tage, aber die Ferienzeit hat begonnen. Wir haben trotzdem wieder einiges an Meldungen. Heidi, du hast dich auch in die Sommerfrische vertschüsst. Wo berichtest du heute?
Ja, liebe Anna, ich bin gerade in Schladming noch. Ich bin ein paar Tage, war ich eingeladen bei Freunden und konnte es hier genießen, die Natur vor der Tür zu haben, auf den Hauser Kaibling hinaufzufahren und in das Sölktal, in das wunderbare Österreich, hat wunderschöne Plätze und natürlich die Temperatur ist überschaulich. Es ist wunderbar schön und ja, ich bin hier, bevor ich morgen wieder zurück in meinem Büro bin.
Klingt super. Gut.
Ja, ganz entspannt.
Yes. Oh ja. Wie sieht es bei dir aus, Wolfgang?
Ja, ich schaue hier auch in einen blauen Himmel in Hamburg, nachdem es gestern ja zwischendurch auch nicht geregnet hatte. Und ja, hier ist ganz angenehm und freue mich jetzt, nachdem ich alles hier aufgenommen habe mit euch und geschnitten habe und veröffentlicht habe, dass ich dann eine kleine Pause mache und ein bisschen wandern gehe.
Sehr super. Gut. Dann zieht es dich auch in die frische Natur, so genau. Soll es sein. Und bis dahin berichten wir mal und starten gleich mal mit unserer ersten Kategorie. Kennzahlen und Pressemeldungen.
In unserer ersten Kategorie haben wir ein paar interessante Meldungen. Und ich fange mal an hier mit Daten des Statistischen Bundesamtes. Die haben wieder berichtet, wie sich der Einzelhandel im Monat Juni entwickelt hat. Da ist der Umsatz um 1,6% zurückgegangen im Verhältnis zu Mai 2022. Aber zum Vorjahresmonat Juni 2021 gibt es ein Umsatzminus von 8,8%. Das ist der größte Rückgang zu einem Vorjahresmonat seit Beginn der Zeitreihe 1994. Also der Juni war ein schlechter Monat für den Handel. Die sogar Lebensmittel sind zurückgegangen und zum Vorjahresmonat Juni 2021 fiel der Umsatz um 7,2%. Das hat wahrscheinlich sehr viel mit den gestiegenen Preisen für Lebensmittel zu tun. Aber auch der Umsatzanstieg in der Gastronomie könnte den Lebensmittelhandel negativ beeinflusst haben, weil die Menschen eben auch gerne wieder mal woanders etwas essen, auch wenn es nicht mehr zu bezahlen ist im Moment, hat man manchmal den Eindruck. Aber das ist eine andere Geschichte. Und der Handel mit Nicht-Lebensmitteln, der verzeichnete auch einen Umsatzrückgang von 3,3% zum Monat Mai. Am stärksten oder negativer Trend hat auf einmal im Juni eingesetzt für Textilien, Bekleidung und Schuhe und Lederwaren. Darüber berichten wir ja immer besonders viel darüber. Die hatten ja einen positiven Trend gehabt, aber der ist im Juni abgebrochen. Deutliches Minus von über 5% zum Vormonat und 10% zu 2021. Der Internet- und Versandhandel hat auch sogar einen Umsatzrückgang verbucht von 3,8%. Das ist der größte Rückgang auch zum Vorjahresmonat seit 1994. Aber das muss man relativieren, denn im Vergleich zum Juni 2019, also vor Beginn der Pandemie, ist der Umsatz noch 22,3% höher. Ne? Also das ist nicht so, dass jetzt Internet zu Ende ist und alles andere wird besser. Insgesamt halten die Kunden sich zurück und der Anteil an Online bleibt nach wie vor hoch. So, und diese Zahlen haben sich teilweise auch bei Amazon wieder gezeigt. Also da hat man überraschend gute Quartalszahlen vorgelegt. Im zweiten Quartal stieg der Umsatz um 7%. Und der Betriebsgewinn sank zwar um 7,7 Milliarden, also ziemlich viel, hat jedoch die Erwartung der Analysten übertroffen. Aktienkurs war dadurch wieder etwas positiver. Das Hauptgeschäft bei Amazon und das größte Wachstum, das kommt immer noch aus dem Cloud-Geschäft AWS und nicht aus dem eigenen Handel. Aber ändert nichts daran, Amazon ist immer noch groß und stark. Die haben eine gefüllte Kriegskasse, um weiter zu wachsen und neue Dinge auszuprobieren. Und wie gesagt, das Thema Internet wird von denen und der Verkauf im Internet wird von denen guten Service-Standards, die Amazon hat, immer noch bestimmt. Ja, dann gehen wir nochmal zu einem weiteren Player aus dem Internetbereich, nämlich Zalando. Da gibt es so kleine Gerüchte oder ein großes Gerücht, nämlich unter dem Projektnamen Kangaroo wollen die in ein anderes Land gehen und ziemlich Gas geben. Bei Kangaroo würde ich jetzt an Australien denken, aber nein, das geht hier um, das ist wahrscheinlich ein Ablenkungsmanöver. Es geht darum, dass Zalando ab 2023 in die USA expandieren möchte und wollen dort auch eine dreistellige Millionensumme investieren. Die haben einen amerikanischen COO, der ist wahrscheinlich auch der Treiber für diese ganze Idee, hat seine Verbindung und es sind heute schon mehr als 100 Mitarbeiter, die an diesem Projekt arbeiten, haben alle eine Verschwiegenheitserklärung unterzeichnen müssen. Trotzdem ist was durchgesickert und man will dann in dem Nordosten der USA, das hat übrigens auch Primark genauso gemacht, also in diesem ganzen Bereich New York, Philadelphia runter, da will man starten, da hat man die größte Bevölkerungsdichte und kann logistisch auch gut anfangen. Da will man beginnen und ja, und man hofft natürlich, dass die Zahlen in Deutschland dann einigermaßen stabil bleiben, denn im Moment ist auch Zalando wie andere auch von der Kaufzurückhaltung der Verbraucher betroffen. Ne?
Ja, irgendwann muss man sich dann an andere Märkte dann auch orientieren, wenn man dann weiter wachsen will, ne?
Ja, genau.
Geht's dann an. Ja, man ist kann, da großes Potenzial in Amerika wahrscheinlich.
Ja, das ist natürlich nach wie vor, da sind 320 Millionen Menschen, ne, das ist viermal so groß wie Deutschland alleine und annähernd zwei Drittel der Größe der gesamten EU. In den USA sind die Geschäfte besser aus den Startlöchern gekommen nach der Corona-Krise oder ne, seitdem, als das in vielen europäischen und asiatischen Ländern der Fall ist. Ja.
Und wenn man auch sieht, was da, Entschuldigung.
Nee, sag mal.
Wenn man auch sieht, sag ich mal, wie die Konkurrenz auch am deutschen Heimatmarkt steigt. Ne? Wir berichten, haben ja auch letztens berichtet, da kommen dann die türkischen Marktplätze, die sich dann auch in Berlin ihr Headquarter aufbauen. Das heißt, natürlich auch am Heimatmarkt steigt der Druck. Das heißt, die müssen da auch ein bisschen vorpreschen. Um da dann auch ihre Marktposition dann zu sichern.
Ja, ganz genau, ja. Und USA dauert natürlich immer lange, aber in den USA ist so, hast du einmal Erfolg am Anfang, dann geht das Wachstum sehr, sehr schnell. Da sind die Amerikaner sehr schnell begeisterungsfähig und adaptiv und rennen dann zum nächsten Großen, von der einiges gut kann. Man wird sehen. Ne? Und bevor das jemand anders macht, sollten sie das lieber selber machen. Ne?
Ja, definitiv.
Ja. Ja, und dann habe ich hier noch eine Meldung von der Firma Puma, Sportmarke. Die hatten ja so eine kleine Krise und jetzt hat der Chief Executive Officer, nämlich Björn Gulden, ein super gutes zweite Quartal berichtet, nämlich mit einem Wachstum von 18%. Hat man das erste Mal in der Geschichte von Puma einen Umsatz über 2 Milliarden Euro in einem Quartal erzielt. So, und dazu sagt der Björn Gulden, das unterstreicht die starke Nachfrage nach unseren Produkten, trotz aller globalen Hindernisse und Unsicherheiten. Besonders stolz bin ich darauf, dass wir erneut ein sehr starkes Wachstum in allen unseren Performance-Kategorien wie Running, Training, Teamsport, Golf und Basketball verzeichnen konnten. Und wir hatten das Gefühl, dass sich die Investitionen in Forschung und Entwicklung, Innovation und Produktentwicklung der letzten Jahre langsam auszahlen. Ja. Bruttomarge steht unter Druck, ist leicht gesunken, aber dafür hat er auch Erklärungen gegeben. Und das glaubt man auch in den Griff zu kriegen. Aber sie haben gut Geld verdient im zweiten Quartal. Und der Gulden hat gesagt, wir werden unsere People-First-Einstellung beibehalten und alles tun, was wir können, um die Gesundheit und Sicherheit all unserer Mitarbeiter zu gewährleisten. Und wir sind optimistisch für unsere Branche im Allgemeinen, also für den Sport- und Freizeitbereich und für die Marke Puma im Besonderen und heben unseren Umsatzausblick für das Gesamtjahr 2022 an. Ja, das ist doch mal eine sehr positive Meldung. Und da wünscht man denen doch viel Glück, dass das dann auch so in die Richtung geht, die Anstrengungen verdienen. Ne?
Auf jeden Fall. Jo. Super gemacht. Und nicht nur die Sportler, sondern auch in dem Fall der nächste Bericht, wo es um die Jackenmarken Moncler und auch Stone Island geht. Die schließen sich da an. Und zwar berichten die zwei Marken starke Ergebnisse. Hier stieg der Umsatz um 48% auf 918,4 Millionen Euro. Wobei der Vergleich da ein bisschen schwierig ist, wenn man jetzt das erste Halbjahr dieses Jahr und vom Vorjahr vergleicht, da die Marke Stone Island im Vorjahr erst ab dem zweiten Quartal integriert wurde. Nichtsdestotrotz bleiben die Zahlen dennoch beeindruckend, denn Moncler steigert den Umsatz um 28% im Vergleich zu Vorpandemieniveau im ersten Quartal und hielt einem zweistelligen Wachstum auch im zweiten Quartal stand, obwohl die Marke eher für ihr Wintersortiment bekannt ist. Die bekannten Marken, Jacken kennt man ja, aber die gehen halt jetzt dann auch mehr in, sag ich mal, Pullover-Richtung etc. Und halten da das Umsatzwachstum stark.
Ja. Not bad.
Not too bad. Was mich ein bisschen erstaunt hat, die sich nicht so gut anschließen können, ist die WF Corporation. Denn die WF Corporation rutscht im ersten Quartal in die Verlustzone. Aufgrund hoher negativer Sondereffekte hat der US-amerikanische Bekleidungskonzern das Auftaktquartal des Geschäftsjahres 22/23 mit roten Zahlen abgeschlossen. So berichtet die Textilwirtschaft. Der Umsatz entwickelt sich aber vor dem Hintergrund der ganzen Belastungen durch die immer noch Verschärfungen der Corona-Pandemie in China und der widrigen anderen Marktbedingungen immer noch positiv. Und entscheidend für die Umsatzentwicklungen, die dann doch etwas positiver war als gedacht, ist die starke Nachfrage der Kundinnen nach dem Outdoor-Streetwear-Marken und natürlich auch den Sportmarken, die in der Markenfamilie da vorhanden sind. Der Konzernchef betont auch, dass die operativen Prognosen für das Gesamtjahr beibehalten werden und nicht nach unten angepasst werden. Das belege die Widerstandsfähigkeit unserer gezielt zusammengestellten Markenfamilie, so Steve Randall, der Konzernchef eben. Die haben das halt ja gut zusammengewürfelt und sehen da auf jeden Fall auch noch das weitere Potenzial, den Umsatz da in diesem Jahr auch noch positiv zu halten und nach oben zu pushen. In den Monaten April bis Juni erwirtschaftete die WF einen Konzernumsatz in Höhe von 2,26 Milliarden US-Dollar. Das sind ca. 2,22 Milliarden Euro und konnte damit das Niveau des Vorjahresquartals um 3% übertreffen. Bereinigt um Wechselkursveränderungen wuchsen die Erlöse um 7%. Entscheidender Anteil am Umsatzplus hatte die Marke The North Face, deren Erlöse um 31% auf 481,1 Millionen US-Dollar zulegten. Das Label Timberland steigerte sich um 8% auf 269,5 Millionen US-Dollar. Abwärts ging es hingegen bei den Marken Vans, wo der Umsatz um 7% auf 946,8 Millionen US-Dollar schrumpfte, unter Anführungszeichen, immer noch eine ordentliche Summe. Auch das Label Dickies verfehlte mit 170,4 Millionen US-Dollar das Niveau des Vorjahresquartals. und die übrigen Marken des Konzerns, zu denen auch das Sportswear-Label Supreme zählt, kamen zusammen auf Erlöse in Höhe von 393,9 Millionen US-Dollar und übertrafen den entsprechenden Vorjahreswert damit um 9%. Ja, somit gar nicht mal ganz so schlechte Aussichten, aber trotzdem hat es mich überrascht, wenn ich mir in unserem Outlet dann immer die Schlangen vor den ganzen Vans und The North Face Stores anschaue. Ja, scheint nicht dann überall ganz so zu sein. Ja, Standorte, Thema Öffnungszeiten. Wir hatten berichtet, Heidi, du bist ja auch letztens vor ein paar Wochen da mal durch Düsseldorf gewandert und hast dich auch gewundert, dass ich glaube an einem Montag oder Dienstag die Geschäfte zu hatten. Die Berichte werden jetzt auch in dieser Hinsicht intensiver. In Deutschland beispielsweise berichtet auch die Textilwirtschaft hier, dass das Herrenmodehaus Wahl in Ertingen künftig jeden Dienstag auch zusperrt. Grund sind die steigenden Kosten und auch die schwierige Suche nach dem geeigneten Personal dann in der Hinsicht. Und man denkt auch mit diesem festen Schließtag Vorteile in der Personalsuche zu haben und natürlich auch das bestehende Personal dann mit diesem Schließungstag zu entlasten, weil aktuell dann wegen Krankheit oder Urlaub dann immer irgendwer einspringen muss. Da geht das Personal dann ja auch schon an ihre Grenzen. Und so hat man da dann zumindest den fixen Tag und kann den Dienstplan dann besser bewerkstelligen. Aber auch in den Niederlanden wird es gerade nicht einfacher. Und die Bayernkorf in Amsterdam verkündet auch, dass sie die Öffnungszeiten jetzt über die Ferienzeit verkürzen werden. Das Amsterdamer Luxuskaufhaus wird in den nächsten 3 Wochen 3 Tage pro Woche früher seine Türen schließen. Auch hier sind die Gründe Personalmangel während der Ferienzeit. Und normalerweise hat das Kaufhaus 6 von 7 Tagen bis 9 Uhr jeweils geöffnet. Und sonntags sperren sie halt um 8 Uhr zu. Und jetzt während der Ferienzeit machen die halt dann schon Montag, Dienstag und Mittwoch jeweils um 7 Uhr zu. Ja? So glauben sie, dass sie dann auch das Serviceniveau mit dem niedrigeren Personalstand auch über diese Ferienzeit jetzt garantieren können.
Ja, das sieht man im Moment überall. Das finde ich auch sehr schade. Ich finde, das führt auch als Konsument dann ja dazu, wenn man diese Unsicherheit hat über Öffnungstage und Zeiten, dass man dann irgendwann sagt, naja, man weiß ja gar nicht, ob man rausgehen kann und das Spontane fällt dann weg und jetzt muss man alles planen. Das empfindet man alles als lästig. Und ich würde mir wirklich wünschen, dass zumindest so quartierweise oder für Shoppingcenter, dass man da einfach einheitliche Öffnungszeiten hat, die für den Kunden klar und einfach nachzuvollziehen sind.
Definitiv. Ja, ich meine, in den Shoppingcentern und Outlets ist es ja sowieso gang und gäbe, normalerweise, dass die Betriebszeiten eingehalten werden. Also das ist ja schon ganz streng. Da schauen die Shoppingcenter-Betreiber und Eigentümer ja auch drauf, damit das für den Kunden dann auch so gut kommuniziert werden kann. Aber ich bin in letzter Zeit auch immer wieder enttäuscht. Ich meine, zum Beispiel am Flughafen in Düsseldorf bekommt man dann teilweise bei einem vollen Flughafen um 6 oder 6:30 am Abend halt auch nichts mehr zu essen. Nee, da ist die Küche dann zu und du denkst dir, ich bin am Flughafen, dann müsste es eigentlich 24/7 was zu essen geben, aber gibt es nicht. Dann lassen die Leute draußen stehen und man kann nur noch was trinken, aber es gibt keine, weiß ich nicht, Pizza mehr. Ja. Ich mir dann auch denke, das ist ein Pizzaboden, den kann doch irgendwer in den Ofen schieben, aber nein, es gibt einfach scheinbar kein Personal, weil ich glaube nicht, dass sie einfach sonst so die Leute wegschicken würden.
Ja, genau, ja.
Ich finde es so bedenklich. Anna, du hast recht gehabt, in Düsseldorf am Montag, ich habe berichtet, dass in Flingern Nord dann die Ankerstraße und so weiter am Montag zu war. Es ist halt dann nur irgendwo ein bisschen bedenklich, wenn ein Bereich am Montag zu hat, einer am Dienstag. Ich meine, ich glaube, der Kunde weiß dann immer mehr, an welchen Tagen wer wo offen hat. Und das ist, glaube ich, schon sehr verwirrend. Also das müsste man sicher meiner Meinung nach vereinheitlichen und schauen, wie man jetzt über diese Zeit rüberkommt und wie man das dann handelt.
Genau. Der ärgste Fleckerlteppich dann sonst, wie man in Österreich
ganz
sagen
genau
würde.
Ganz genau. Aber von den Schließungen natürlich oder von Öffnungszeiten, von denen wir jetzt noch nicht genau wissen, wann sie sein werden, gibt es jetzt natürlich ja auch was anderes Positives, von denen wir berichten können. Und zwar gibt es den Index, den List-Index für die besten Brands für die Verbraucher und Verbraucherinsider. Also den Index gibt es ja seit 2017. Und da hat sich an der Spitze einiges getan. Gucci hat jetzt Balenciaga nach 9 Monaten vom Thron gestürzt, wenn man so will. Beide Modehäuser sind im Besitz von Kering und haben 21% des List Index Heat Scores, der von den Top 20 Marken generiert wird. Wie werden nun jetzt diese heißesten Produkte ausgewählt, könnte man sich fragen. Und zwar funktioniert das folgendermaßen. List filtert aus mehr als 8 Millionen Artikeln nach der Anzahl der Erwähnungen in den sozialen Medien sowie nach Suchanfragen, Seitenaufrufen, Interaktionen, aber auch Verkäufen in der List-App. Und zu erkennen ist dabei aber auch, dass Kooperationen sehr wichtig sind, dass der richtige Remix einen großen Markenmoment schaffen kann und beide Marken natürlich anheizen kann. Zur perfekten Kombination in diesem Quartal, also das ist das Q2 2022, von dem wir jetzt da sprechen, zu der perfekten Kombination hier ist Fendace, die Kollaboration von Fendi und Versace. Eingangs haben wir ja schon vor einigen Monaten darüber berichtet. Da gibt es eben einen Badeanzug. Weiters gibt es natürlich auch andere Kollaborationen, die sehr super sind und gut performen. Adidas, Sneakers natürlich und Yeezy Gap, engineered bei Balenciaga Dove Hoodie zum Beispiel. Das sind so einige. Wir verlinken das dann eh alles. Das kann man dann sich nach anschauen, nachlesen und auch die Bilder sehen, um welche Produkte es sich handelt. Der vierteljährliche Index beweist, dass es einen enormen Markenwert hat, wenn man einen denkwürdigen In-Real-Life-Moment für sich beansprucht. Wenn man zum Beispiel jetzt als Marke Gäste einfliegen lässt und natürlich eine Wow-Show bietet. Und das bringt natürlich Pluspunkte. Man hat es bei Deutsche Gabbana gesehen. Die sind gleich einmal um 7 Positionen hochgestiegen im Ranking. Und da war ja die ganze Kardashian-Familie zum Beispiel in Portofino. Und das hat dann natürlich schon einiges gebracht. Oder auch, wenn es einen neuen Kreativdirektor gibt, der ein neues Produkt designt, wie zum Beispiel bei Diesel. Da gibt es dann diese neue Tasche, 1DR-Tasche, die dem Quartal das angesagteste Frauenprodukt der Welt gebracht hat. Da ist die Nachfrage um 317% gestiegen. Und ja, wie gesagt, kann man sich alles nachlesen und anschauen und wird verlinkt von uns. Ja, nicht nur die tollsten Brands, sondern auch, wir berichten ja auch immer gerne von nachhaltigen Lösungen, die wir finden. In dem Falle hat der Rewe dafür für eine Überraschung gesorgt, muss man mal sagen. Der Kölner Vollsortiment hat verlautbart, dass ab kommendem Jahr keine gedruckten Handzettel mehr gemacht werden, vertrieben werden. Und da geht es natürlich jetzt um Nachhaltigkeit, Ökologie. Wir wissen ja natürlich, Papier etc. ist ja enorm angestiegen, teuer geworden. Man kann das natürlich ja auch in der App etc. alles darstellen. Ein weiterer Punkt, eine weitere Anregung wäre natürlich auch einmal, sich von diesen vielen Kassazetteln zu verabschieden. Also das wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit, um da ein bisschen was für die Umwelt zu tun und für die Nachhaltigkeit.
Definitiv. Klingt alles super spannend, auch wieder die ganzen Zahlen, über die wir berichtet haben und der Markenindex. Jetzt schauen wir mal, wer neu aufgemacht hat und was für neue Konzepte es gibt in unserer nächsten Kategorie. Neue Öffnungen und neue Formate. Genau, und da habe ich etwas Spannendes gefunden, nämlich wir bleiben bei Food in der Hinsicht und Nachhaltigkeit in der Hinsicht auch, ja. Und zwar Burger King. Nämlich seit dem 19. Juli kann man sich am Westbahnhof durch das fleischlose Sortiment der Fastfood-Kette probieren. Das rot-gelbe Logo wurde hier auch plötzlich grün-weiß. Die bereits bestehende Filiale ist jetzt in ein komplett veganes Restaurant umgewandelt worden. Der vegane Wupper kostet hier 5,50 Euro. Wenn man das jetzt mit dem Fleisch-Wupper vergleicht, sind das 4,99 Euro. Und Burger King wagt ja mit dieser Eröffnung einen großen Schritt. Statt aus Rind, Huhn und Co. werden die Burger hier ausschließlich aus 100% pflanzlichen Produkten hergestellt. Jetzt sind vegane Burger per se jetzt nichts Neues bei Burger King und gibt es eh auch schon länger. Aber dieses rein vegane Restaurant ist halt dann da schon eine Neuigkeit. Und der Marketingleiter Jan Küstler sagt, wir werden sehen, wie hoch die Nachfrage ist. Und je nachdem entscheiden wir, wie lange der vegane Laden offen bleibt. Auch einmal eine interessante Idee. Bereits in Madrid, London und Köln wurden vegane Filialen wochenweise eröffnet. Und die vegane Ausgabe dieser Fastfood-Konzept ist auch nur durch die Zusammenarbeit mit The Vegetarian Butcher möglich. Das ist dann da so eine Kooperation. Das ist ein niederländisches Unternehmen. Das versucht, den Geschmack und das Genusserlebnis von Fleisch nachzubauen, ohne dann tatsächliches Fleisch zu verwenden. Der Gründer und frühere Landwirt in neunter Generation, Jaap Korteweg, wurde Vegetarier und arbeitete mit innovativen Köchen und Wissenschaftlern zusammen, um veganes und vegetarisches Fleisch aus Hülsenfrüchten zu entwickeln. The Vegetarian Butcher ist jetzt mittlerweile in 30.000 Verkaufsstellen und über 55 Ländern vertreten und verfolgt die Mission, der größte Metzger der Welt zu werden, in dem pflanzenbasiertes Fleisch zum neuen Standard gemacht wird. Ne? Und ist jetzt eben auch in der neuen Burger King-Filiale am Wiener Westbahnhof zu erschmausen. To be checked out.
Genau. Wien-Westbahnhof, ganz genau.
Von Wien-Westbahnhof, wo reisen wir hin, Heidi, in die weite Welt?
Wir reisen in die weite Welt. Zuerst führe ich euch nach Seoul und dann geht es weiter nach London, wo sich gerade sehr viel abspielt. Aber wie gesagt, wir reisen in die Ferne nach Seoul und da gibt es zu berichten, dass vor gut einem Jahr Nike ein Konzept eröffnet hat, das Nike Rise. Das ist die digitale und physische Erlebnisse miteinander verbindende Store-Lösung, sagen wir jetzt einmal so. Aber nun gibt es jetzt ein Add-on, also eins drüber, eine Steigerung, und zwar Nike Style. Da soll die Definition von Sport erweitert werden. Die Grenze zwischen physisch und digital eben soll verwischen. So findet man im neuen Konzept in Seouls lebhaften Stadtviertel Hongdae, das Einzelhandel und Kreativstudio vereint, digitale Mannequins, also so quasi Screens, QR-Codes für AR-Erlebnisse, mit Produktinnovationen, auch Kunstinstallationen sind da. Es gibt Events wie Nike by You Workshops und Sneaker Lounges für Mitglieder. Die sollen natürlich für Kundenbindung sorgen, die Community zusammenhalten. Das Konzept zielt auf ein bestimmtes Sport-Lifestyle-Publikum natürlich, das auf der Fläche Unisex-Zonen für verschiedene Warengruppen wie Oberteile, Schuhe, Accessoires, andere Style-Collections findet. Neben saisonalen Produkten, die sich auf mehrere Etagen verteilen, finden sich aber auch Kollektionen, die mit der Region in Verbindung stehen. Finde ich besonders super. Und das Nike-Style-Konzept soll natürlich regional, aber auch international expandieren. Eine Filiale gibt es dann in Shanghai im Herbst diesen Jahres, aber danach soll es weiter international ausgerollt werden und ich hoffe auch, dass es irgendwo in meiner Nähe stattfindet, weil ja als Ex-Nikerianerin bin ich ja natürlich noch, habe ich noch eine große Bindung und bin schon ganz gespannt, wie das dann so im wirklichen Leben dann sein wird. Next Step, London. Da tut sich ja momentan ganz viel am Eröffnungssektor, aber nicht nur jetzt für Handel, sondern auch natürlich für Gastro. Und zuerst möchte ich euch berichten von, war jetzt in Social Media schon mehrfach, und zwar Moët & Chandon hat die größte Bar in Europa eröffnet, und zwar im Harrods. Das Konzept stammt aus der Feder von einem Londoner Architekturbüro mit einem Eyecatcher, der 21x5 Meter groß ist, ein Kronleuchter, besteht aus 60.000 Scheiben in etwa, degradiertem Goldmetall und 240.000 Messingringen. Das hängt dann so drüber. Eine geschwungene Form der Bar, also man spricht so von 34 Sitzplätzen, und die spiegelt, also die Form der Bar spiegelt die Konturen der Champagner-Region Epernay wieder. Die Bar wurde natürlich jetzt nicht als Ganzes geliefert, weil dadurch ist sie also viel zu riesig, aber sie wurde in 12 Teilen geliefert, an Ort und Stelle zusammengebaut und wirkt jetzt als Ganzes, als Einheit. Maßgeblich beteiligt war auch ein österreichisches Unternehmen, und zwar Umdasch am Stetten, Umdasch des Doormakers. Das ist aber auch nicht das erste Mal, dass Umdasch hier beteiligt war. Nämlich Harrods baute schon seit fast 10 Jahren um, immer wieder Bereiche, weil es natürlich ein großer Department Store waren natürlich ab 2017 immer wieder andere Bereiche. Zuletzt waren es Men's Shoes, Season and Books, davor Wine and Spirits und so weiter und so fort. Also das nächste Mal, wenn man in London ist, ein Gläschen Champagner bei Harrods sollte man einplanen und sich da ein bisschen gut gehen lassen.
Ja, gut, ja, bin ich schon sehr gespannt. Ich finde das nämlich auch wichtig, dass in den Department Stores dann auch immer diese Gastro-Etage auch ein Erlebnis für sich ist. Ganz und dann nicht enttäuscht, sondern zum Gesamtkonzept passt. Und ja, cool, dass das dann auch mit einem österreichischen Ladenbauer sozusagen in Zusammenarbeit entstanden ist. Ne?
Ganz klar, ganz klar. Da können wir schon ein bisschen stolz sein. Aber wie gesagt, Roman Fußtaler, der ja in London quasi dort das Ruder führt für die Umdasch-Gruppe, der ist da sehr, sehr gut vernetzt und sehr drinnen. Und die machen auch natürlich ganz tolle Umsetzungen. Also man muss da natürlich schon Qualität liefern, um da drinnen zu bleiben, weil sonst ist man gleich weg vom Fenster.
Definitiv.
Aber wir haben natürlich auch Erlebnisse anderer Art, jetzt nicht nur in der Gastronomie, sondern auch bei einem Elektronikunternehmen, und zwar bei einem der bekanntesten, und zwar mit dem Apfel. Ihr wisst, was ich meine. Und zwar gibt es einen neuen Apple Brompton Road in London. Beim Betreten, ja, gibt es einmal was Neues. Also ich glaube, dort hat man so einiges ganz neu gemacht, wie noch nie zuvor. Es gibt 12 riesige sizilianische Fikusbäume, wenn man reinkommt. Die Raumhöhe ist da 7 Meter hoch. Dort stehen die dann in den Eingangsbereich. Der wird dort gesäumt quasi. Sitzgelegenheiten gibt es am Fuß dort bei jedem Baum. Dort ist auch quasi der Treffpunkt für die Besucher. Die Grenzen von innen und außen werden dadurch verschwommen. Die Natur ist im Laden, also nicht so wie zum Beispiel in Wien, wo man heraußen wunderschöne Bäume gepflanzt hat. Vor dem Geschäft sind sie jetzt dort drinnen. Die Besucher kommen auch durch die zentrale Arkade, die die Dimension der originalen Brompton Arkade widerspiegelt aus 1903 und auch an dieser Stelle wie früher. Und was Neues ist zum Beispiel das Forum des Stores. Da werden auch kostenlose To-Date-Apple-Sitzungen täglich ausgestrahlt. Da gibt es das Novum, eine verspiegelte Decke zum Beispiel, für tiefenwirksame Reflexionen. Auch der Terrazzo-Bodenbelag von Apple Brompton Road besteht aus pflanzlichen Biopolymeren und ist der erste seiner Art in überall. Also es gibt noch keinen weltweit. Der weitläufige Raum mit einer einzigartigen geschwungenen Holzdecke bietet ausreichend Sitzgelegenheiten. Da können natürlich die Kunden entspannen, sich Tipps-Tricks natürlich holen. Und ja, gibt es natürlich auch Antworten für ihre Fragen. Apple, also diese Location, diese neue, wird natürlich wie andere Apple-Einrichtungen auch zu 100% mit erneuerbarer Energie versorgt. 200 Mann-Frau-Team, also 200-köpfiges Team, ist dort eingesetzt, spricht 45 Sprachen und zeigt natürlich auch Finanzierungsoptionen etc. und hat aber auch erstmalig, und das ist die nächste, das nächste Novum, einen speziellen Apple-Pickup-Bereich. Eröffnung war vor ein paar Tagen, also am 28. Juli. Man kann sich natürlich denken, dass da ordentlich ein Eröffnungsprogramm stattgefunden hat. Es gab einen 3-Kilometer Walk, einen 5-Kilometer Lauf im Hyde Park, Podiumsdiskussionen, Performances, eine Londoner Künstlerin war aktiv, Live-Illustrationssitzungen. Also da hat sich einiges getan. Und ja, also man muss auch sagen, es gibt Apple in Großbritannien seit rund 40 Jahren und die um die 6.000 Mitarbeiter in dieser Zeit. Also es ist schon, wie soll ich sagen, eine Firma, die sich dort etabliert hat und dort natürlich immer schaut, was Neues zu bringen, was Neues zu zeigen und natürlich auf Nachhaltigkeit Rücksicht zu nehmen.
Klingt schon sehr pompös und ich fand, der Beitrag hört sich auch irgendwie so an, als würden da auch schon, du sagst ja, die Grenzen verschwimmen, das Team spricht 45 Sprachen. Fragt man sich, is it real oder sind wir schon im Metaverse angekommen?
Ja.
Damit dann zu unserer nächsten Kategorie.
Welch ein Übergang.
Anna,
doing my best. Neues aus dem Metaverse.
Wir haben ja in den letzten beiden Ausgaben natürlich erzählt, dass eben digitale Looks für den Meta-Avatar vorgestellt wurden. Also das war ja Zuckerberg, der das höchstpersönlich gemacht hat, wo man dann natürlich auch Teile von großen Brands wie Balenciaga, Tom Brown und Prada für Instagram, Facebook und Messenger erwerben kann. Wir haben das letzte Mal gesagt, so um die $9 wird das kosten oder kostet das. Nun ist am 19. Juli eine Kooperation losgegangen, also Metas Avatar Store, mit dem weltweit größten digitalen Modehändler 3SX, der ein Finalist des LVMH Innovation Awards 2022 ist, um seine eigene ausschließlich digitale Modekollektion im Avatar Store der Plattform zu präsentieren. Und 3SX hat natürlich auch weitere Partnerschaften im Bereich digitaler Mode und die sind mit Bershka, American Eagle, Iris van Herpen, Dundas und anderen. Anfang des Jahres arbeitete 3SX mit der Social Gaming Plattform Roblox zusammen. Auch immer wieder ein Bericht bei uns im Podcast, um Outfits für Avatare und Wearables für Decentraland zu entwickeln. 3SX hat sich aber auch mit der US-Luxusmarke Jason Wu zusammengetan und hat ein digital tragbares NFT eines Kleides entwickelt, das die ehemalige First Lady Michelle Obama 2009 getragen hat. Und der exakte digitale Zwilling des Kleides wird derzeit auf dem DressX Marktplatz versteigert. Der endgültige Besitzer hält außerdem Tickets für die Show bei der New York Fashion Week im September, also Jason Wu's Show. Und wenn man das echte Kleid aus elfenbeinfarbener Seidenchiffon, Organza-Blüten-Kristallkreation sich anschauen möchte, da gibt es derzeit eine Ausstellung First Ladies im National Museum of American History. Und da kann man das dann live begutachten.
Ich freue mich natürlich auch schon auf unsere nächste Kategorie und auch die letzte. Was haben wir denn da Neues? Was gibt's Neues an Retail Gossip?
Ja, also in unserer Kategorie Gossip, da haben wir hier zwei schöne Meldungen. Das eine ist, betrifft die Firma Edeka. Die haben nämlich ein Eis, was sie gut verkaufen, umgelabelt und kriegen dafür auch ordentlich Shitstorm. So, was passiert? Also viele Händler wie Aldi, Rewe, Penny, Netto, Lidl oder Edeka, um da keins vergessen, die haben nach dem Ukraine-Krieg Konsequenzen gezogen und sich, oder nach dem Beginn des Ukraine-Krieges besser gesagt, und sich solidarisch mit der Ukraine gezeigt. Und so wurden dann beispielsweise Produkte aus Russland aus den Regalen verbannt oder umbenannt. So, und Edeka geht jetzt noch einen Schritt weiter und bringt eine Änderung ins Tiefkühlregal, die nicht allen Kunden offensichtlich so gefällt. Es geht nämlich, wie gesagt, um eine Namensänderung einer beliebten Eissorte im Tiefregal. Diese Neuerung verwirrte offenbar zahlreiche Kunden. Bisher stand auf der Verpackung des Sandwich-Eises der Eigenmarke Gut und Günstig der Zusatz nach Moskauer Art. Nun ziert ein neuer Schriftzug die Verpackung, da heißt es nach Kiefer Art, steht nun drauf. Und das Provozierende ist, dass der Schriftzug Moskauer Art weiterhin steht und durchgestrichen ist, also den kann man lesen, und darunter, wie gesagt, das Neue steht. Ja. Und da haben natürlich viele darauf reagiert, wahrscheinlich genau, weil sie das Moskauer Art so haben stehen lassen und durchgestrichen haben. Naja, da kamen so Kommentare, ihr habt doch echt einen an der Waffel und so weiter. Es gibt auch viele, die haben da gelassen drauf reagiert und lassen sich das Eis einfach schmecken. Der Zusatz soll übrigens nicht von Dauer sein, wie Edeka mitteilt. Langfristig soll das Eis demnach nur noch Eis-Snack-Sandwich heißen, ohne irgendwelche Nennung der beiden Hauptstädte. Die haben wahrscheinlich gehofft, dass sie vielleicht da noch einen kleinen positiven Bonus bekommen, wenn sie das so machen, wie sie es gemacht haben, aber das hat nicht so gut funktioniert. Und andere Händler, die auch so einen Zusatz hatten, Moskauer Art, nämlich dieses verschiedene Eissorten in einer Waffel so eingepresst, ne, wird darüber bezeichnet, die haben das auch schon umgenannt. Bei Aldi Nord heißt das Eis nun ganz schlicht Sahneschnitte. So,
ne? Kann man auch machen.
Ja, kann man auch machen. Also ja. Ich denke dann immer, wenn man keine Zeit mehr für andere Dinge hat, dann kommt auch sowas. So. Ne?
Erstmal habe ich jetzt Lust auf ein Eis, nur das Erste. Und zweitens haben sie sich wahrscheinlich auch erhofft, wie du sagst, ne, Shitstorm, es gibt ja keine schlechte Werbung, unter Anführungszeichen. Ne?
Ja, ja.
Jetzt haben wir alle Lust auf Eis und gehen dann zum Edeka und holen uns mal eins. Oder bei uns zum Billa oder zum Spar, Heidi.
Ja.
Ganz
ja,
genau.
Bei der nächsten Meldung hat mich eigentlich gewundert, dass das nicht zu einem Shitstorm gekommen ist. Ich weiß auch nicht wieso. Da geht es um die Firma About You. Ne? Am Anfang haben die Otto-Manager im Konzern gesagt, eine riesen mega Scheißidee sei es, so, das ist ein Zitat von mir, ja, so viel Geld in ein Start-up zu stecken, hatten sie damals gemosert vor ein paar Jahren und das dem About You-Gründer Tarek Müller in die Hand zu geben. Ne? Aber heute ist About You nach dem Börsengang über 1 Milliarde Euro wert und gilt als einen der wichtigsten Zukunftsmarken des Hamburger Autokonzerns. So, aber trotzdem gleich zweifelsfrei zwei Riesen-Mega-Scheiß-Ideen hatte Tarek Müller erwischt. Der ist nämlich mit 1,3 Promille im Blut im November letzten Jahres in St. Pauli aus dem Straßenverkehr gezogen worden und sollte daraufhin eine Geldstrafe von 30 Tagessätzen à 50 Euro zahlen. Ne? Also 1500 Euro. Und es wurde ihm für einen bestimmten Zeitraum der Führerschein entzogen. So weit, so gut. Das fand er aber ganz doof und hat dann sozusagen das erst richtig schlecht gemacht. Er hat die Strafe nicht akzeptiert, hat nicht gezahlt und hat Einspruch eingelegt. So, und das haben ein Hamburger Amtsgericht hat ihn jetzt wegen fahrlässiger Trunkenheit im Straßenverkehr zu einer Geldstrafe von 80.100 Euro verurteilt. Ja, weil wahrscheinlich das Amtsgericht und genauer gesagt die zuständige Richterin mal genau hingeguckt hat, wen sie eigentlich da vor sich hatte. Und da hat sie sich einen kleinen Überblick über das Vermögen von About You-Gründer Tarek Müller verschafft und hat dann gesagt, na, der Tagessatz von 50 Euro ist zu niedrig, den müssen wir auf 2670 Euro anheben. Ne? Denn ihre Begründung ist, würde ich Herrn Müller mit 300 Euro bestrafen, würde er es ja gar nicht merken. Es ist im Sinne der sozialen Gerechtigkeit, er soll so getroffen werden wie jeder normale Arbeitnehmer. Es muss spürbar sein. Ja.
Schicht.
Ja. Wären wir mal lieber ein bisschen leiser gewesen. Ne?
Das genau. Würde ich auch sagen. Ne? Aber ja, hat die Meldung hat irgendwie keiner so richtig aufgenommen. Also man hat streitet sich über Eisworte, aber nicht darüber, dass einer auf diesen Rollern da betrunken fährt, die ja sowieso sehr stark in der Kritik stehen, weil die überall in Ecken landen, im Wasser landen und weil viele Unfälle damit passieren. Und ich finde, als Chef ist das ein schlechtes Vorbild, wenn man sich, wenn man betrunken damit nachts fährt und dann auch noch nicht mal, ja, wie soll ich das mal sagen, den Mut hat, eine Strafe dafür anzunehmen, ne?
Das auf jeden Fall, ja.
Zu seinen Fehlern stehen muss man auch.
Absolut, also. Absolut.
Also. Ja. Naja, hat er sich ins eigene Bein geschossen. In
ja,
Fall,
genau. Ne? Ja.
Man lernt nie aus im Leben.
Yes, genau.
Und damit schließen wir, würde ich auch mal sagen, unseren dieswöchigen Podcast. Danke, dass ihr uns wieder zugehört habt. Wir freuen uns auf Feedback und Kritik. Wir haben heute wieder dann die englischen Shownotes. Überall da, wo man die Podcasts dann auch runterladen kann. Sagt uns gerne auch, wie ihr die findet. Und ja, connectet euch mit uns über LinkedIn. Und wir freuen uns aufs nächste Mal. Und ich wünsche euch schon mal einen schönen Sommer.
Macht's gut und bleibt gesund.
Gute Zeit. Bye-bye.